Warum ist das bisher nicht passiert?
Vielleicht, weil wir damit rechneten, dass eventuell heute eine Frage kommt und die Bundespressekonferenz der geeignete Ort ist, um so etwas zu tun. Ich weiß nicht, Herr Seibert, wollen Sie? Sag ich.
Ja, wir haben die Berichterstattung zu diesen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zur Kenntnis genommen. Wir begrüßen, dass das freie und demokratische Wahlen waren, die reibungslos und friedlich verlaufen sind. Unser Interesse ist unverändert an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Und wir erwarten auch, dass beide Seiten der Taiwanstraße beitragen zu einer friedlichen Annäherung und Entspannung.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und seine Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Häusern.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Und darunter erkennen wir ein neues Wort. Bitte schön, vielleicht stellen Sie sich kurz selber vor, Herr Kollatz-Johansen.
Ja, ganz kurz. Mein Name ist Arne Kollatz. Ich bin seit dem 6.1., also seit einer Woche, für die Pressedinge im Verteidigungsministerium verantwortlich und insofern Nachfolger von Frank Fehnrich, mit dem Sie bisher zusammengearbeitet haben, leite das Referat dort, war in meinem vorherigen Leben in unmittelbarer Nachbarschaft hier tätig, nämlich als Leiter der Redaktion der Bundeswehr, einmal hier über die Straße rüber und freue mich jetzt auf die kollegiale Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzlich willkommen und da von unserer Seite eine kleine Gebrauchsanweisung.
Vielen Dank.
So, Themen gibt es schon eine ganze Menge. Wir starten mal mit dem Thema Angriffe auf Kommunalpolitiker. Dazu Herr Köstner.
Guten Tag, Kai Köstner vom NDR. Ich sitze hier und lehne mich hier gerade so ein bisschen schräg rüber. Geht ans Bundesinnenministerium die Frage. Aktuell beklagen kommunale Spitzenverbände die vermehrte Zahl von Angriffen oder Gewaltandrohungen gegen Kommunalpolitiker. Meine Frage wäre, was das Bundesinnenministerium, was die Bundesregierung dagegen tut.
Vielen Dank. Der Bundesinnenminister hat sich am Wochenende dazu ja geäußert, hat gesagt, dass er es mit großer Sorge sieht, die zunehmenden Angriffe auf Amts- und Mandatsträger, auch aus dem kommunalen Bereich. Vor allem deshalb auch, weil es im gesamtstaatlichen Interesse liegt, dass sich Menschen für diese Ämter, Bürgermeisterämter zum Beispiel, zur Verfügung stellen. Deswegen hat er darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung dieses Thema im Blick hat. Er hat außerdem darauf hingewiesen, dass wir im letzten Herbst ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf den Weg gebracht haben, dass wir jetzt gerade dabei sind, umzusetzen und dass ein Teil dieses Paketes auch einen verbesserten Schutz von Kommunalpolitikern gerade vor Angriffen im Internet, vor Hassbotschaften enthält.
Sie wollen sich auch dazu?
Genau, ich würde gerne auch aus Sicht der Bundesfamilienministerin ergänzen. Zum einen würde ich Ihnen gerne mitteilen, dass wir Anfang dieses Jahres die neue Förderphase des Programms Demokratie Leben erfolgreich gestartet haben. Dazu sage ich Ihnen gleich noch ein, zwei Worte. Zuvor möchte ich Ihnen gerne ein Zitat mitgeben der Bundesministerin, genau zu den von Ihnen genannten Themen. Die Ministerin hat sich wie folgt geäußert, ich zitiere, das demokratische Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist bedroht. Das sehen wir nicht zuletzt daran, dass immer mehr Bürgermeister, Landräte und Kommunalpolitiker eingeschüchtert und angegriffen werden. Wenn Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker ihre Arbeit nicht mehr machen können, ohne Angst vor Rechtsradikalen zu haben, macht das deutlich, wie stark der Extremismus unsere Demokratie schon heute gefährdet. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Unsere Antwort braucht beides. Zum einen harte Strafverfolgung. Niemand darf ungestraft Angst verbreiten und Menschen, die vor Ort Verantwortung tragen, angreifen. Zum anderen die Förderung des Engagements, gerade der Demokratinnen und Demokraten vor Ort. Zitat Ende. Ich würde Ihnen gerne noch ein, zwei Sachen zu letzterem Punkt, für das unser Haus verantwortlich zeichnet, erläutern. Wir haben In der neuen Förderperiode, die jetzt von 2020 bis 2023 geht, zwei Schwerpunkte gelegt, die sich auch genau in diesem Spektrum befinden, was wir gerade heute besprechen. Zum einen ist das der verstärkte Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. An der Stelle haben wir Schwerpunkte auf den verschiedensten Ebenen gelegt. Wir haben ganz dezidiert die lokalen Partnerschaften für Demokratie vor Ort stärker in den Blick genommen. Die kriegen mehr Geld und von diesen Partnerschaften für Demokratie vor Ort in den Kommunen, 300 sind das an der Zahl, hat ein großer Teil einen Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Rechtsextremismus. Wir geben zweitens auch mehr Geld in die Landesdemokratiezentren und genau in diesen Landesdemokratiezentren wird auf Ebene der Länder Projekte finanziert und auch die Koordinierung betrieben in der Ausstiegs-, in der Opfer- und in der mobilen Beratung im Bereich Rechtsextremismus. Das ist der zweite Ansatz in dem Bereich. Und der dritte ist, dass wir erstmals auf Bundesebene zwei leistungsstarke Kompetenzzentren gegründet haben, in denen auf der einen Seite Rechtsextremismus bekämpft wird und auf der anderen Seite Antisemitismus. Es gibt weitere Kompetenzzentren, weitere 12 an der Zahl, aber diese zwei sind auch zwei, die uns ganz besonders am Herzen gelegen haben und auch entsprechend ausgestattet sind. Der zweite Fokus, den habe ich implizit gerade auch schon genannt, ist eben die Verteilung der Mittel in einer Art und Weise, dass gerade die Menschen vor Ort besonders unterstützt werden. Das ist die verstärkte Förderung der Partnerschaften für Demokratie in den Kommunen. Dadurch, dass wir dort mehr Geld hingeben, erhoffen wir uns auch, dass noch mehr Arbeit für Demokratie gegen Rechtsextremismus vor Ort geleistet werden kann. In den letzten Jahren waren das immer mehr als 4.000 Einzelmaßnahmen in den Kommunen vor Ort. Und dadurch, dass jetzt mehr Geld dorthin fließt, rechnen wir damit, dass auch vor Ort mehr Förderung in diesem Zusammenhang möglich ist. So viel zum Einstieg.
Zusatz, bitte.
Aus den Antworten ist ja klar geworden, dass die Antwort eigentlich zwei Säulen haben muss. Das eine ist die physische, wirkliche Welt, in Anführungsstrichen, das andere ist die virtuelle Welt. Gibt es denn, was das Internet und die Regulierung angeht und Gewaltandrohungen, da weitergehende Pläne als das, was es bisher gibt?
Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass wir das Maßnahmenpaket dabei sind, gerade umzusetzen. Da geht es vor allem um die Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und dafür ist das BMJV zuständig. Die Kollegin kann vielleicht noch ergänzen, ein paar Einzelheiten.
Genau, ja. Ich kann mich dem nur anschließen. Wie der Kollege vom BMI ja gerade schon gesagt hat, haben wir im Herbst ein umfangreiches Maßnahmenpaket eben vorgelegt. Das gegen Hass und Hetze Netz vorgehen soll, insbesondere gegen Rechtsextremismus. Das sieht unter anderem vor, dass der Paragraph 188 des Strafgesetzbuches, der eben im politischen Leben stehende Personen schützt, verschärft wird. Im Moment gilt er halt nur für Landes- und Bundespolitiker und der soll soweit geöffnet werden, dass er auch eben Mandatsträger, Amtsträger auf kommunaler Ebene schützt. Darüber hinaus wird zum Beispiel auch der Bedrohungstatbestand 241 StGB verschärft und zwar auch deutlich verschärft. Ist im Moment mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe strafbewehrt und es wird ausgeweitet bis auf bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe.
Auch dazu würde ich gerne kurz aus unserer Sicht ergänzen. Es gibt verschiedene Ansätze, auch Hass im Internet zu adressieren. Zum einen wird es auch in diesem Feld ein Kompetenzzentrum geben, was maßgeblich getragen ist von jugendschutz.net. Es lohnt sich auch, auf die Seite von jugendschutz.net zu gehen. Dort geht es ganz konkret auch um die Bildung von Jugendlichen, um Projekte in dem Bereich. Und zum Zweiten, das dürfte Ihnen nicht verborgen geblieben sein, hat das Bundesfamilienministerium Ende letzten Jahres einen Referentenentwurf zu einem neuen Jugendmedienschutz in die Ressortabstimmung gegeben. An der Stelle geht es vor allem darum, die neuen Bedrohungen für Jugendliche im Internet, die in vielen Fällen Interaktionsrisiken sind, in Angriff zu nehmen. Also genau die Situation von zum Beispiel Rechtsradikalen oder anderen angesprochen zu werden und radikalisiert zu werden, an der Stelle Vorkehrungen zu treffen. Das ist Inhalt und Ziel des Referentenentwurfs, der derzeit in der Ressortabstimmung ist.
Dazu bitte.
Herr Kretzmann.
Ja, danke schön, Herr Dr. Mainz. Die Frage richtet sich ans Innenministerium.
Nein, Moment. Sorry, ich dachte, Sie hätten sich dazu noch melden wollen.
Ja.
Ach so, okay, ja, bitte.
Ja, genau. Die Frage richtet sich ans Bundesinnenministerium. Ein Mandatsträger klagt auf Erteilung eines Waffenscheins, weil er sich und seine Familie nicht ausreichend vor potenziellen Angriffen von Rechtsextremisten geschützt sieht. Halten Sie das für den richtigen Weg und halten Sie es für denkbar, dass bei einem Anwachsen der Bedrohung nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke Selbstbewaffnung erleichtert wird?
Aus Sicht des Bundesinnenministeriums ist es vor allem Aufgabe des Staates, der Sicherheitsbehörden, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dazu zählen auch Amtsmandatsträger. Das heißt, es kann nur in Ausnahmefällen der richtige Weg sein, sich selbst zu bewaffnen. Gleichwohl sieht das Waffenrecht auch hier Möglichkeiten vor. Es ist Aufgabe der örtlichen Behörden zu prüfen, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Und auch in diesem Fall wurde ja sich auf eine Vorschrift des Waffenrechts berufen, nämlich auf Paragraf 55 des Waffengesetzes, wo Ausnahmen für Erteilung einer Waffenerlaubnis für unter anderem Bedienstete und Hoheitsträger der öffentlichen Hand von Landesbehörden, aber auch kommunalen Behörden möglich sind. Es ist Aufgabe der Behörden zu prüfen, ob die Voraussetzungen vorliegen. Und insofern gibt es aus unserer Sicht jetzt keine Veranlassung zu Änderungen im Waffengesetz. Festzuhalten bleibt, dass aus unserer Sicht vor allem die Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist, die Menschen zu schützen.
Dann wechseln wir zu einem dem nächsten von inzwischen schon 12 weiteren angemeldeten Themen. Herr Valasopoulos.
Ja, Herr Seibert, ich habe eine Frage. Laut türkischen Medien kommt Herr Erdogan nach Berlin am 19. Januar. Ist das korrekt? Und zweite Frage an Frau Adebar. Über Libyen-Konferenz. Wer nimmt teil? Ist Griechenland eingeladen in diese Konferenz? Danke.
Ja, Sie sprechen ja auf die Möglichkeit einer Libyen-Konferenz hier in Berlin an. Es gibt solche Planungen, wonach Sie fragen, also auch auf den Sonntag bezogen. Aber ich kann hier heute keine offizielle Ankündigung dieses Termins machen. Die Kanzlerin hat sich ja in Moskau in der Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten schon sehr ausführlich dazu geäußert. Die Vorbereitungen auf eine solche Konferenz laufen. Sie soll auf jeden Fall im Januar hier in Berlin stattfinden. Die Bundeskanzlerin wie auch der Außenminister haben dazu schon eine Reihe von Gesprächen mit internationalen Partnern geführt, werden weitere führen. Und wir werden Sie sofort informieren, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind und der Termin und die Einzelheiten dieser Konferenz feststehen.
Das gilt auch für das Format der Konferenz und über die Frage, wer jetzt alles kommt. All das liegt dann da drin. Und sobald das kommunikationsfähig ist, erfahren Sie das von uns ganz schnell.
Meinen Sie, Herr Seibert, die türkischen Medien berichten über die Konferenz, dass Herr Erdogan hier kommt?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meine ich?
Herr Erdogan kommt hier. Allein oder in dieser Konferenz teilzunehmen? Am 19. Januar.
Ich habe die Meldung von CNN Türk auch gelesen und die bezog das Kommen von Herrn Erdogan auf die Libyen-Konferenz. Und ich habe Ihnen dazu aus Sicht der Bundesregierung das gesagt, was ich heute Vormittag sagen kann. Aber wir werden Sie, sobald wir können, wirklich auch offiziell über Zeitpunkt und Einzelheiten der Konferenz informieren.
Dazu, bitte.
So, Frau Adebar, ist das offen, ob Griechenland teilnimmt in dieser Konferenz?
Wer zu der Konferenz kommt, erfahren Sie, sobald es möglich ist.
Herr Tufik-Nier.
Frau Adebar, gibt es eine Reaktion zu der Waffenruhe in Libyen, auch zu den Gesprächen, die jetzt in Moskau stattfinden, zwischen dem libyschen Premierminister und General Haftar?
Ja, auch dazu hatte die Bundeskanzlerin sich ja in der Pressekonferenz in Moskau schon geäußert. Ich kann heute noch sagen, die Bundesregierung begrüßt diesen in Kraft getretenen Waffenstillstand, der ja auf die Bemühungen des russischen und des türkischen Präsidenten zurückzuführen ist. Und das ist natürlich eine Basis, wenn sie sich verstetigt, auf der auch eine solche Konferenz möglich wird, wie wir sie jetzt gerade vorbereiten.
Das heißt, diese Konferenz ist direkt verbunden mit diesen Gesprächen jetzt. Also wenn die Gespräche scheitern würden, würde natürlich diese Konferenz nicht stattfinden. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, was ich gesagt habe, ist, dass die Bundeskanzlerin ja auch in Moskau gesagt hat, sie ist der Meinung, dass bei dem Treffen von Präsident Putin und Präsident Erdogan ein guter Beschluss gefasst worden ist, nämlich diese Waffenruhe für den 12. Januar zu verkünden. Sie ist nun in Kraft getreten. Wir begrüßen das. Und wir führen im Rahmen der Konsultationen, die zur Berliner Konferenz führen sollen, ja ohnehin Gespräche über Waffenstillstand, anschließendes Waffenembargo, also zur Herstellung der Bedingungen, die es dann möglich machen, unter UN-Ägide sozusagen die nächsten Schritte hin zu einer politischen Lösung zu gehen. Das muss man sowieso bei dem Ganzen im Kopf behalten. Auch die Konferenz ist dazu angetan oder ist dazu ausgelegt, die Bemühungen des UN-Sondergesandten Salameh zu unterstützen. Das Ganze ist ein Prozess unter UN-Ägide.
Herr Fried dazu. Hat sich erledigt, dann ist Herr Papasch dazu dran.
Ja, zwei Fragen. Erstens eine Lernfrage. Ist das oder keine Lernfrage? Halten Sie für möglich, dass eine Libyen-Konferenz so kurzfristig in 6 Tagen stattfinden kann, erstens? Und zweitens, hat mit dem Einladung an Griechenland Ja oder Nein zu tun? Denn der griechische Premierminister hat sich öffentlich dafür sich geäußert, dass Griechenland dabei sein will. Und die Frage ist nun, ob eine solche Anfrage schon am Bundeskanzleramt oder an das Auswärtige Amt eingegangen ist.
Also, wenn es zu einer Konferenz in Berlin kommt, dann geschieht das ja nicht aus heiterem Himmel und mit einem Vorlauf von 5 oder 6 Tagen, sondern die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Außenminister arbeiten mit ihren Teams seit Wochen intensiv an diesem internationalen Konsultationsprozess, um eben das Vorgehen des UN-Sondergesandten zu unterstützen. Ein Konsultationsprozess mit den sogenannten P5-Staaten, also USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, mit Italien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, der Türkei, ja, und natürlich den Vereinten Nationen, EU, Arabische Liga, Afrikanische Union. Das ist der Gegenstand von ganz intensiven Arbeiten und ich glaube 3 oder 4 Arbeitstreffen hier in Berlin, 4 Arbeitstreffen hier in Berlin gewesen, sodass wir jetzt sagen können, dass wir auch nach dem Treffen in Moskau auf der Zielgeraden hin zu dieser Berliner Konferenz sind.
Moment. Nochmal.
Meine zweite Frage bezog sich auf eine Teilnahme Griechenlands und die Forderung des griechischen Premierministers, dass Griechenland dabei sein soll, wenn Sie solche Länder, die Sie jetzt aufgelistet haben, von Arabischen Emiraten bis Türkei oder Italien, warum soll Griechenland nicht dabei sein?
Ich kann jetzt nur auf das zurückgehen, was ich vorhin schon gesagt habe. Sobald die Vorbereitungen und die Planungen für die Konferenz abgeschlossen sind, sagen wir Ihnen nicht nur, wann sie hier in Berlin stattfinden soll, sondern auch Teilnehmerkreis und weitere Einzelheiten.
Ja, jetzt ist erst die Kollegin dran, bitte. Ich nehme Sie gerne wieder dran. Bitte schön.
Danke. Nochmal zum Thema Libyen. Unterstützt die Bundesregierung den Vorschlag einigen EU-Mitgliedstaaten, eine EU-Sonderbeauftragte in Libyen?
Also wir arbeiten für diese Konferenz in dem sogenannten Berliner Prozess und sind da jetzt wirklich in ganz intensiven Vorbereitungen. Die Einbindung und die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union war sehr, sehr eng in den letzten Tagen. Der Außenminister hat letzte Woche Herrn Sarraj gemeinsam mit Josep Borrell in Brüssel getroffen, den hohen Beauftragten dafür. Und Sie können davon ausgehen, dass es jetzt gerade ein Prozess ist, in dem sich vieles politisch zu Libyen zurechtruckelt und wir an sehr vielem arbeiten, in ganz enger Abstimmung mit der EU, selbstverständlich. Und lassen Sie uns erst einmal einfach jetzt diesen Weg gehen und dann wird man sehen, wo man entsteht.
Aber Sie sind nicht dagegen, eine solche Vorschlag?
Das ist im Moment der Stand und da arbeiten wir und auch in ganz enger Abstimmung mit der Europäischen Union.
Herr Köstner.
Frage ist bei einer solchen Konferenz auch eine Lernfrage. Ist das Ziel da, die Konfliktparteien selbst in Libyen auch schon mit am Tisch zu haben oder wäre das zu früh?
die Konferenz, also dass der Berliner Prozess arbeitet mit den Staaten, die unmittelbar Einfluss nehmen in Libyen auf die Lage dort. Und der unterstützt den Drei-Punkte-Plan des Sondergesandten der Vereinten Nationen, Herrn Salamé, der darauf abzielt, dass die libyschen Parteien in Libyen untereinander in Friedensgespräche und in diesen Einstieg kommen. Das haben wir ja auch ganz breit, ich glaube zuletzt am 30. Dezember noch mal erörtert, das ganze Format. Dass es natürlich Gespräche, der Außenminister hat ja auch mit Herrn Sarraj gesprochen, braucht mit den libyschen Parteien, ist klar. Aber der Prozess soll den äußeren Rahmen festzurren, Waffenembargo, Waffenstillstand, um gemäß des Drei-Punkte-Plans von Herrn Salamé innerlibysche Gespräche dann und einen politischen Follow-up-Prozess zu ermöglichen.
Lassen Sie mich das auch noch mal ganz kurz hinzufügen. Die Bundeskanzlerin hat auch darüber ja am Samstag in Moskau gesprochen. Eine solche Berliner Konferenz könnte nur der Auftakt für einen längeren Prozess sein. Und es muss natürlich ganz sicher sein am Schluss, dass die libyschen Interessen im Vordergrund stehen. Also eine solche Berliner Konferenz ist sicherlich nicht der Abschluss von irgendetwas.
Herr Papasch, noch mal, bitte.
Es hat sich erledigt.
Hat sich erledigt. Dann haben wir zu diesem Thema keine Fragen mehr und kommen mit Frau Firsofer zu einem anderen Thema. Bitte schön.
Danke. Genau, ich wollte eine Frage an Herrn Seibert zu einem anderen Thema stellen, und zwar Nord Stream 2. Das Thema haben Frau Merkel und Herr Putin auch in Moskau am Samstag besprochen. Die amerikanischen Sanktionen werden nun so auswirken, dass der Bau von Nord Stream 2 anscheinend sich um ein Jahr verzögern wird. Und meine Frage ist, welche Konsequenzen wird das haben, die Meinung der Bundesregierung nach, und allgemein, allgemein die Stellung der Bundesregierung möchte ich zu diesem Thema auch hören. Danke.
Also weiterer Verlauf der Arbeiten an Nord Stream 2, mögliche Dauer der Verzögerung, das alles ist nichts, was die Bundesregierung beantworten kann, denn das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, Nord Stream 2, und das müssen diejenigen beantworten, die verantwortlich für dieses Unternehmen sind und die Arbeiten durchführen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind dazu vom russischen Präsidenten am Samstag in Moskau Erklärungen abgegeben worden. Die haben Sie ja sicherlich gehört, aber das ist nicht eine Sache der Bundesregierung zu beurteilen, wie lange das dauert. Unsere Position zu Nord Stream 2 hat sich nicht verändert. Die Bundeskanzlerin hat sie am Wochenende noch einmal am Samstag wiederholt. Es ist ein Projekt der Wirtschaft, es hat eine politische Dimension, deswegen war es für uns so zentral und so wichtig, dass gesichert wird, dass die Ukraine Gastransitland bleibt. Deswegen begrüßen wir auch sehr, dass die Vermittlungsbemühungen der EU, aber auch sehr stark der Bundesregierung zum Erfolg geführt haben und dass es möglich war, jetzt ein Gastransitabkommen zwischen Russland und der Ukraine Ende Dezember zu unterschreiben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und ansonsten hat sich die Position der Bundesregierung nicht verändert.
Dazu? Bitte schön.
Also kann man das so verstehen, dass nach dem Unterzeichnen dieses Transitgasabkommen Anfang des Jahres zwischen Russland und der Ukraine gibt es Meinung der Bundesregierung nach keine politische Dimension von Nord Stream 2?
Für uns war immer klar, die Ukraine muss Gastransitland bleiben. Dieses ist nun durch die am 30. Dezember unterschriebene Einigung zwischen Russland und der Ukraine sozusagen gesichert für die kommenden Jahre. Es ist ein ganz wichtiges und gutes Signal. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Nachfrage, denn in Moskau hat die Bundeskanzlerin auch mehrmals gesagt, Wirtschaftsprojekt, und hat politische Dimension gar nicht erwähnt. Also deshalb darf man das verstehen, ja, dass die Frage geklärt ist. Politische Dimension ist gesichert durch das Vertrags, und jetzt ist es reine Wirtschaft.
Es hat immer viele andere Aspekte. Sie kennen ja die Kontroversen, die um Nord Stream 2 sich ranken. Sie wissen, dass manche Kritiker dieses Projekts das Gefühl haben, es laufe auf eine Abhängigmachung von russischen Gaslieferungen hinaus, was wir immer bestritten haben. Und insofern ist auch die ganz klare Aussage der Bundesregierung, dass wir einer Diversifizierung unserer Gasbezugsquellen verpflichtet sind, ist auch eine politische Aussage, wenn Sie so wollen.
Dazu keine weiteren Nachfragen. Dann wechseln wir zu Herrn Wackert. Bitte schön.
Ja, ich habe eine Frage zum Thema Iran. Der US-Präsident hat sich ja da eindeutig hinter die Protestierenden in Teheran gestellt. Ich wollte fragen, wie steht denn die Bundesregierung zu den Protesten dort gegen die Regierung?
Ja, also wir haben auch gestern schon gesagt, dass wir der Ansicht sind, dass die iranische Bevölkerung die Möglichkeit haben muss, friedlich und frei zu protestieren, ihre Meinung zu äußern. Und das gilt umso mehr nochmal auch angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung ihre Trauer, und da ist sicher auch Wut dabei, nach den Ereignissen um die schreckliche Katastrophe des Flugzeugabschusses zum Ausdruck bringen möchte. Und wir sind ganz dezidiert der Ansicht, dass dieses friedlich, frei und ungehindert zu geschehen hat. Wir sehen auch Videoschnipsel, die uns aus Iran erreichen, sehen darauf, wie die Demonstrationen ablaufen. Das alles macht uns sehr besorgt und deshalb appellieren wir auch an die Sicherheitskräfte zu größtmöglicher Zurückhaltung und betonen das Recht der Iranerinnen und Iraner, dort auf die Straße zu gehen, zu trauern und ihre Meinung zu sagen.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden, besorgt sind Sie über das Verhalten der Sicherheitsbehörden?
Ja.
Dazu auch Herr Jessen. Ich muss mal das Mikro finden. Ist das das da? Immer noch nicht. Das ist schwer zu sehen von hier aus.
Okay. Ist zum Komplex Iran allerdings nicht zu den Demonstrationen. Dennoch?
Wir bleiben beim Thema Iran.
Wir bleiben beim Thema Iran. Dann habe ich eine Frage an das Verteidigungsministerium. Frau Kramp-Karrenbauer hat am Wochenende davon gesprochen, dass unschuldige Menschen ermordet worden seien. Welche Tatbestandsmerkmale, die Mord kennzeichnen, liegen der Bundesverteidigungsministerin vor?
Die Äußerungen stehen jetzt erstmal so für sich. Das sind keine Äußerungen, die ich hier in irgendeiner Art und Weise bewerten kann. Da müssen Sie tatsächlich über die Parteilinie gehen.
Dann habe ich eine Frage an Frau Adebar. Der Bundesaußenminister hat am Wochenende sich so geäußert, dass es gut sei, dass die iranische Regierung Klarheit darüber geschaffen habe, dass es sich bei dem Abschuss um ein Versehen gehandelt habe. Geht das Auswärtige Amt, geht die Bundesregierung davon aus, dass es sich bei dem Abschuss entgegen dieser Erklärung um eine zielgerichtete Tötung aus niederen Motiven gehandelt hat? Das ist ja die Voraussetzung für Mord.
Der Außenminister hat gesagt, es ist wichtig gewesen, dass der Iran das gemacht hat, weil eben diese Klarheit, dass es kein technisches Versagen war, etwas war und der Iran das zugegeben hat, was wir als sehr, sehr wichtig empfunden haben. Und jetzt geht es ja darum gerade, und ich glaube, das passiert noch, dass Transparenz hergestellt wird, dass Klarheit über den gesamten Hergang geschaffen wird, dass man wirklich aufarbeitet, was ist wann wie passiert und dass das in ganz enger Zusammenarbeit, besonders eben mit den betroffenen Nationen, namentlich sind das ja die Ukraine und sind das Kanada, geschieht. Daran wird jetzt vor Ort gearbeitet mit verschiedenen Teams und ich denke, das ist ein Prozess, der in diesen Tagen läuft. Ich will hier keine Endbewertung darüber abgeben, aber wir tun, was wir können, um das zu unterstützen und wir sind sehr der Ansicht, dass das jetzt in die Tiefe und so transparent wie möglich aufgearbeitet werden muss.
Die Bundeskanzlerin, wenn ich das nochmal sagen darf, hatte auch am Samstag schonungslose Aufklärung in dieser Sache verlangt. Natürlich stellen sich da noch eine Reihe von Fragen.
Herr Tufik-Nier.
Frau Adebar, Stichwort Ermordung von General Soleimani. Der US-Verteidigungsminister hat gesagt, es gab keine Hinweise, dass Soleimani Angriffe auf US-Botschaften geplant hat. Er hat da zurückgerudert, nachdem ja Trump gesagt hat, das wäre der Hintergrund gewesen für die Ermordung von General Soleimani. Hat sich aus Sicht der Bundesregierung jetzt eine Änderung in sich gegeben, dass eben dieser Angriff vielleicht doch völkerrechtswidrig war?
Ich denke, Sie haben die Äußerung des Verteidigungsministers, habe ich in der Wortwahl leicht anders gelesen, als Sie sie zitieren, aber darauf kommt es nicht an. Wir haben, glaube ich, hier gesagt, dass uns die Informationen fehlen, um das die Begründung nachvollziehen zu können. Und ich glaube, das gilt nach wie vor.
Dann wäre es ja völkerrechtswidrig, dieser Angriff.
Wir haben das gesagt, was wir dazu zu sagen haben. Ich muss das nicht weiter interpretieren.
Herr Jung?
Ja, auch nochmal zur Ermordung, was Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat. Herr Seibert, Frau Dabber, schließen Sie sich denn dem an oder sehen Sie da keine Anhaltspunkte von einer Ermordung dieser Passagiere zu sprechen unter Kollatz? Wir sollen jetzt vergessen, dass Frau Kramp-Karrenbauer auch Verteidigungsministerin ist und zu tun, als ob sie das jetzt als Parteivorsitzende gesagt hat. Habe ich Sie richtig verstanden?
Nein, natürlich nicht. Sie hat mit ihren Worten ihrer Betroffenheit natürlich Ausdruck verliehen und so wie eben Herr Seiber das ja auch deutlich gemacht hat, darauf gedrängt, dass hier eine tiefgründige Aufklärung seitens der Behörden im Iran jetzt durchgeführt wird. Und jenseits dessen kann ich das leider aber auch nicht kommentieren.
Sie schon vor der Aufklärung und den Ergebnissen von Mord und Ermordung spricht, dann muss sie ja entweder mehr wissen oder nicht wissen, wovon sie redet.
Die Worte sprechen insofern für sich. Ich kann das nicht weiter kommentieren.
Sie waren auch angesprochen, Frau Adebar.
Herr Seibert, schließlich die Kanzlerin der Ermordungstheorie von Frau Kramp-Karrenbauer an.
Ich habe mich dazu schon geäußert und verweise nochmal auf das, was die Bundeskanzlerin gesagt hat. Es ist gut, dass Iran die Verantwortung für diesen Abschuss übernommen hat, den die iranische Führung ja ein paar Tage lang geleugnet hat. Es sind 176 Menschen getötet worden. Und nun ist schonungslos aufzuklären, wie es dazu kommen konnte, unter welchen Umständen, mit wessen persönlicher Verantwortung. Und dann, wenn das geschehen ist, können wir darüber noch einmal weiterreden. Das ist das, was ich Ihnen heute sagen kann. Es bleiben Fragen zu beantworten und ganz besonders bleibt auch die Aufgabe des Iran, mit den Ländern, aus denen die getöteten Menschen stammen, zu Übereinkünften zu kommen, wie mit dieser Situation umzugehen ist.
Nochmal zurückkommt auf die Frage der Ermordung von Soleimani. Die Bundesregierung hat jetzt schlussendlich, zumindest mein Wissensstand, bei den US-Amerikanern tatsächlich nachgefragt, welche Rolle Rammstein bei dieser gezielten Tötung gespielt hat. Da würde mich interessieren, haben denn die US-amerikanischen Kollegen bereits geantwortet?
Also darüber ist ja nun in jeder Regierungspressekonferenz seit diese Militäraktion stattgefunden hat, gesprochen worden. Herr Breul hat dazu auch schon ausführlich Stellung genommen. An dem Sachverhalt hat sich nichts geändert. Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass die US-Luftwaffenbasis in Rammstein bei diesem konkreten Luftschlag in irgendeiner Form beteiligt gewesen ist.
Bitte?
Letzte Woche war Sitzungswoche, da gab es ja auch eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses und dort soll Außenminister Heiko Maas gesagt haben, ja, dass es sozusagen eine Anfrage raus ist und die Bundesregierung noch auf eine Antwort wartet. Deswegen, glaube ich, können Sie mir auch relativ einfach antworten. Die Antwort ist bereits eingegangen oder die Antwort steht noch aus.
Ich habe Ihnen keinen neuen Stand als den Herrn Breul und den Herrn Seibert, das gerade referiert hat, mitzuteilen.
Aber können Sie denn zumindest die Aussagen des Außenministers bestätigen, dass diese Anfrage rausging?
Ich weiß nicht, um welche. Ich kann Ihnen hier nicht bestätigen, was der Außenminister in einer Sitzung, sei es geschlossen oder offen, im Auswärtigen Ausschuss wörtlich gesagt hat. Insofern, wir haben die ganzen öffentlichen Äußerungen des Außenministers in den letzten Tagen gehört zum Komplex Iran. Dann bitte ich Sie darauf damit zu arbeiten.
Aber tun Sie, darum geht es ja jetzt nicht. Es geht darum, dass der Außenminister gesagt hat, zumindest nach Aussagen von Bundestagsabgeordneten, dass eine Anfrage an die US-amerikanischen Kollegen raus ist, ob Rammstein involviert war oder nicht. Und Sie haben ja bisher, können Sie mir zumindest sagen, ja, diese Anfrage ging raus, nein, diese Anfrage ging nicht raus. Das ist jetzt nicht so schwer.
Wir stehen in regelmäßigem vertraulichen Austausch mit den US-Behörden und dieser Austausch bezieht sich auch auf rechtliche Fragen, die US-Streitkräfte in Deutschland betreffen.
Dann wechseln wir das Thema. Der nächste ist Herr Kreuzmann, bitte.
Vielen Dank. Meine Anfrage richtet sich an Herrn Kollatz anlässlich des Subsahara-Treffens Macrons mit Vertretern verschiedener subsaharianischer Staaten. Wie schätzt denn das BMVG die Sicherheitslage der deutschen Soldaten in Mali ein?
Wie hat sich gegenüber den vorherigen Äußerungen in der Pressekonferenz hier, auch vorletzte Woche, meine ich, oder vor Weihnachten, keine große Änderung ergeben? Wir haben natürlich sehr genau verfolgt, was in Niger geschehen ist mit dem Anschlag mit wahrscheinlich über 86 Toten und subsumieren das natürlich in die Gesamtsituation. Aber meinerseits gibt es keine neue Bewertung der Situation der Soldaten in Mali.
Dann bitte noch ein Zusatz, wenn es gestattet ist. Das Verteidigungsministerium hat am 2. Januar vorgeschlagen, dass sich die Bundeswehr am Antiterrorkampf in Mali nach dem Vorbild der Franzosen beteiligen soll. Gibt es dazu schon einen internen Realisierungs- oder Prüfauftrag? Und was würde das praktisch für die Bundeswehr bedeuten? Müssten noch mehr Soldaten dorthin geschickt werden, KSK nach Mali, Ausrüstungsveränderungen oder so etwas?
Derzeit gibt es keine konkreten Prüfaufträge für die Erweiterung des Einsatzes dort.
Wenn ich Sie in dem Zusammenhang ganz kurz noch darauf hinweisen darf, dass die Bundeskanzlerin gestern dem Präsidenten von Niger, Herrn Issoufou, schriftlich zu diesem schweren terroristischen Angriff auf den Militärstützpunkt im Westen seines Landes kondoliert hat und ihn noch einmal versichert hat, dass Deutschland in der Bekämpfung des Terrorismus auch weiterhin an der Seite Nigers stehen wird.
Dann haben wir dazu keine weiteren Fragen. Herr Jung formuliert das nächste Thema.
Ja, zum Thema Kohleausstieg. Herr Sabat, Sie wünschen sich eine Nachreichung zum Thema 1:1 Umsetzung der Empfehlung der Kohlekommission. Kollege Jessen wird gleich Ihre Aussagen einbringen, weil das haben Sie damals mit ihm geklärt gehabt. Ich habe gefunden, dass Herr Altmaier von einer 1:1-Lösung gesprochen hat. Frau Schulze, die Umweltministerin, hat im November noch mal davon gesprochen, dass alle zentralen Punkte 1:1 umgesetzt werden müssen. Und Umweltverbände, Ministerpräsidenten sowie die Industrieverbände haben davon gesprochen, dass die Bundesregierung eine Zusage gegeben hätte, 1:1 die Vorschläge der Kohlekommission umzusetzen. Das haben Sie am Freitag so getan, als ob es nie diese Aussage gab, diese Zusage 1:1 das umzusetzen. Bleiben Sie noch dabei, beziehungsweise erinnern sich Umweltverbände, die Ministerpräsidenten und alle anderen Teilnehmer der Kommission falsch, dass die Regierung eine 1:1-Zusage gemacht hat?
Nein, die erinnern sich sicherlich nicht falsch. Ich kenne auch die Äußerungen der Bundesumweltministerin. Ich hatte am Freitag jedenfalls nicht die Erinnerung, dass ich das gesagt habe, aber das ist ja auch nicht das Entscheidende, weil natürlich die Minister für die Bundesregierung noch viel wichtiger sprechen. Also, was wollen Sie jetzt von mir wissen? Wir stehen zu Fragen des Kohleausstiegs mit den betroffenen Bundesländern im engen Austausch. Wir sind dabei, das Kohleausstiegsgesetz zu erarbeiten. Ich kann Ihnen auch heute jedenfalls und werde Ihnen dazu keine Einzelheiten zur Auskunft geben. Aber wir arbeiten so daran, dass wir das baldmöglichst auch dann ins Kabinett und in den parlamentarische Verfahren bringen können.
Erstens ging es ja am Freitag nicht darum, ob Sie das persönlich mal.
Doch, so hatte ich das verstanden. Sie hatten das
auf mich bezogen. Die Bundesregierung als solche, das.
Ja gut, das ist ja auch genau in allen wesentlichen Fragen hat die Ministerin damals gesagt.
So, und die Öffentlichkeit wundert sich, warum die Bundesregierung sich nicht mehr an diese 1:1-Umsetzung ranmacht, weil in den letzten Wochen gab es ja andere Entwicklungen, die daran erheblich zweifeln lassen.
Die Frage?
Die habe ich ja gerade formuliert.
Ich habe jetzt keine Frage verstanden.
Kein Fragezeichen mitbekommen.
Ich hatte gefragt, die 1:1-Umsetzung war sonst nie, es wurde sonst nie widersprochen. Und angesichts der Entwicklung der letzten Wochen gab es ja Zweifel daran, dass es diese 1:1-Umsetzung gab. Und jetzt wollte ich wissen, ob das falsch ist.
Ich glaube, dass es nicht viel bringt, wenn wir uns jetzt über die Definition von 1:1-Umsetzung in allen wesentlichen Fragen, darum ging es ja damals, unterhalten. Die Bundesregierung steht zu dem Kohleausstieg, so wie uns die zuständige Kommission die Empfehlungen gemacht hat. Wir sind mit Hochdruck dabei, ein Kohleausstiegsgesetz vorzubereiten. Wir haben bereits im vergangenen Jahr die finanziellen Maßnahmen, die den betroffenen Bundesländern zugutekommen sollen, im Kabinett beschlossen, das Strukturstärkungsgesetz und so weiter. Und insofern gibt es an der Entschlossenheit der Bundesregierung, den Kohleausstieg bis spätestens 2038 zu organisieren und in die Wege zu leiten, keinen Zweifel.
Kollege, zum Kohleausstieg?
Ja. Genau, Ratsch von der dpa. Da hätte ich noch mal eine Frage zum Thema Entschädigungen für die Braunkohleunternehmen. Gibt es da oder gab es da ein Treffen mit Kanzleramtschef Braun und dem Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt? Wenn ja, was kam da raus? Und vielleicht Wirtschaftsministerium oder Herr Seibert, kommt man da jetzt zum Abschluss in Sachen der Entschädigungen in dieser Woche?
Es gibt zu dem ganzen Komplex Kohleausstieg, Kohleausstiegsgesetz, Entschädigungen und so weiter laufend Gespräche. Das sind interne, nicht presseöffentliche Gespräche. Deswegen gebe ich hier auch keine Einzelheiten dazu bekannt. Und die Gespräche sind auch noch nicht abgeschlossen.
Möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen?
Ich kann keine weiteren Zeitpläne oder Ähnliches ergänzen.
Dann ist Herr Jessen dran zu diesem Thema.
Ja, auch Teil der Nachlieferung. Herr Seibert, das war eine Antwort, die Sie gegeben haben am 24. Juni. Da hatte ich gefragt, was die Bundesregierung von den damaligen Vorschlägen Markus Söders hielt, dass man vielleicht den Kohleausstieg noch vorziehen könnte. Da sagten Sie, für die Bundesregierung geht es jetzt in erster Linie um Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit heißt umsetzen, was die Empfehlungen der Kommission sind. Da ist keine Einschränkung mit darin. Das würde ich unter 1:1 dann auch verstehen. Meine Frage ist, bleibt die Bundesregierung dabei, dass es darum geht, ohne Einschränkung die Empfehlungen der Kohlekommission umzusetzen, zu denen bekanntermaßen aber auch der Wunsch gehört, auf die Inbetriebnahme von Datteln 4 zu verzichten?
Also jetzt sind wir wieder bei der aus meiner Sicht ziemlich fruchtlosen Erörterung einer Formulierung. Ich habe Ihnen die Grundhaltung der Bundesregierung zum Kohleausstieg gerade gesagt und die beteiligten Ministerien arbeiten in diese Richtung.
Ja, dann geht die Frage ans BMW, das in der Frage Datteln 4 ja sozusagen verhandelt, immer noch mit den Betreibern. Werden die Verhandlungen geführt mit dem Ziel, entsprechend dem Vorschlag der Kohlekommission Datteln 4 nicht in Betrieb zu nehmen? Ist das die Zielsetzung der Verhandlungen der Bundesregierung?
Da halten wir uns tatsächlich an den Beschluss der Kommission Wachstumsstrukturwandel und Beschäftigung, dass wir mit dem Betreiber Uniper zu Datteln 4 verhandeln. Und diese Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
Ja, die Frage ist doch, mit welcher Zielsetzung wird verhandelt? Die Kohlekommission hat eindeutig gesagt, wir halten es für richtig, wenn Datteln 4 nicht ans Netz geht. Übernehmen Sie diese Zielsetzung. Verhandeln Sie mit dem Ziel, Datteln 4 nicht ans Netz gehen zu lassen. Das ist die klare Frage.
Zu den Inhalten des Gesprächs kann ich leider keine weiteren Angaben machen.
Es geht um die Zielsetzung, nicht um die Inhalte.
Da halten wir uns an den Beschluss der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung.
Dann wechseln wir das Thema, womit wir uns beschäftigen als nächstes. Bestimmt Herr Walker. Bitte schön. Es ist dieses Mikro.
Herr Seibert, bleibt es dabei, dass der Referentenentwurf zur Grundrente Ende Januar ins Kabinett kommt?
Also wie Sie wissen, sagen wir ja grundsätzlich keine Kabinettsdaten vorher voraus. Der Gesetzentwurf zur Grundrente ist in der Frühkoordinierung, dass die notwendigen Gespräche dazu laufen. Ich kann Ihnen jetzt über Inhalte keine Auskunft geben, aber sowohl Kanzleramt als auch das federführende Ministerium Arbeit und Soziales sind zuversichtlich, dass die Grundrente zeitnah im Kabinett beschlossen werden kann.
Zeitnah heißt noch im Januar.
Zeitnah ist ein Begriff, den ich hier ganz grundsätzlich nicht genau aufdrösle.
Dazu? Nee, neues Thema habe ich sowieso. Dann ist mit einem neuen Thema Frau Buschow dran.
Meine Fragen gehen ans Innenministerium. Herr Grünewälder, bevor wir uns jetzt hier treffen, gab es eine Pressekonferenz unter anderem mit Vertretern von Kommunen, die nicht mit ihrer Forderung nachlassen, dass sie gerne im Alleingang Flüchtlinge aufnehmen wollen, wo bisher das Bundesinnenministerium Nein gesagt hat. Die haben gesagt, es gibt Ende Januar ein Treffen im Bundesinnenministerium. Können Sie das A bestätigen und können Sie zweitens sagen, ob sich da die Haltung des Innenministeriums in der Frage geändert hat? Bislang haben Sie das ja strikt abgelehnt.
Ich kann dazu sagen, dass der Bundesinnenminister es sehr begrüßt, dass sich vielerorts Menschen engagieren für Fragen der Siedlungsrettung und der Flüchtlingsaufnahme und dass er auch grundsätzlich immer bereit ist, sich mit den Beteiligten auszutauschen. Das gilt auch für das gesamte Bundesinnenministerium. Gegenwärtig wird so ein Treffen, was Sie erwähnt haben, vorbereitet. Ein genaues Datum kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht sagen, aber auch da gilt, wir sind dort im Austausch. In der Haltung des Bundesinnenministeriums hat sich hier aber grundsätzlich nichts geändert. Es ist so, dass nach den gesetzlichen Regelungen der Bund dafür zuständig ist, die Übernahme nach dem Dublin-Verfahren für die Zuständigkeit von Flüchtlingsaufnahmen zu erklären. Daran hat sich nichts geändert und wir halten das nach wie vor auch für richtig, um eine bundeseinheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten.
Zusatz?
Zusatz ist ein bisschen übertrieben, weil das weitet das Thema nochmal auf das Thema Seenotrettung, um das es eigentlich ging. Es gab nämlich auch die Klage, dass der Mechanismus, den der Bundesinnenminister mit anderen europäischen Ländern vereinbart hat, nicht so richtig funktioniert. Schiffe immer noch tagelang warten. Da ist meine Frage, haben Sie vielleicht eine aktuelle Zahl? Erstens, wie viele Flüchtlinge hat Deutschland seit Gelten des Mechanismus aufgenommen aus der Seenotrettung? Und was haben Sie für eine Erklärung, dass dieses direkte Anlaufen eines Hafens immer noch nicht so gut funktioniert?
Die Dauer der Überstellungsverfahren liegt im Moment zwischen 4 Wochen und 3 Monaten. Sie haben recht, dass Teil des temporären kontrollierten Notfallmechanismus vom 23. September das Ziel war, dieses Verfahren innerhalb von 4 Wochen abzuschließen. Daran wird nach wie vor gearbeitet. Zum Teil liegt es daran, dass Kapazitäten und Rahmenbedingungen der beteiligten Behörden noch nicht so sind, dass sie das gewährleisten können. Und deswegen fanden im November nochmal Gespräche statt und es wurde ein Standardverfahren vereinbart mit weiteren festgelegten Arbeitsschritten, um eine weitere Beschleunigung zu erreichen, sodass man in Zukunft diese 4 Wochen auch wirklich gewährleisten kann. Und zu den Zahlen kann ich Ihnen sagen, dass mit Stand Ende Dezember 2019 insgesamt 889 Zusagen erfolgt sind für die Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen im Mittelmeer. Und es sind 501 Personen bisher wirklich dann überstellt worden und eingereist. Sie wissen, dass vorher immer noch eine Sicherheitsüberprüfung stattfindet, sodass es zum Teil einige Zeit dauern kann und dass auch die administrativen Vorgänge in den Ländern teilweise etwas länger dauern können.
Ich habe jetzt noch Fragen angemeldet von Herrn Warweg, Frau Hasenkamp, Herrn Jessen, Herrn Ratsch und Herrn Jung und Herrn Fried und Herrn Kreuzmann. Und dann schließen wir aber die Liste. Herr Warweg, bitte.
Am 10. Januar haben die USA offiziell erklärt, dass sie entgegen der Entscheidung der irakischen Regierung ihre Truppen nicht aus dem Irak abziehen wollen. Da würde mich interessieren, wie sowohl der Regierungssprecher, das AA und auch das BMVG diese offizielle Entscheidung der USA bewerten.
Da verweise ich Sie gerne auf die vielfältigen Äußerungen des Bundesaußenministers in sehr vielen Nachrichtensendungen der letzten Tage, wo er gesagt hat, dass es jetzt darauf ankommt, mit der irakischen Regierung zu besprechen, wie der Kampf gegen den IS-Terror, den wir alle nach wie vor für sehr wichtig und nicht abgeschlossen halten, weitergeführt wird und dass wir da in der Anti-IS-Koalition in einem engen Austausch sind. Aber das hat er ganz oft ausgeführt. Können Sie nachschauen und lesen.
Das kann ich so nur unterstreichen.
Zusatz?
Jetzt wurde dieses offizielle Kommuniqué ja erst am 10. Januar veröffentlicht. Bisher hat sich auch Herr Maas noch nicht explizit auf dieses Kommuniqué der US-Amerikaner bezogen. Deswegen würde ich Sie noch mal bitten zu sagen, wie die Bundesregierung es bewertet, dass die Regierung, also sowohl die Exekutive wie die Legislative eines souveränen Staates, eine Entscheidung trifft, das Truppenstatut aufkündigt und die USA dies ignorieren. Dazu wird die Bundesregierung ja eine Haltung haben.
Da verweise ich Sie zum Beispiel gerne auf das Statement des Bundesaußenministers gestern zu Iran und vorgestern, wo er diesen gesamtpolitischen Komplex adressiert und bewertet hat.
Dann ist Frau Hasenkamp dran. Bitte schön.
ich weiß nicht genau, Innenministerium oder Justizministerium. Die Bundesregierung plant, sich einer Initiative des Bundesrats in veränderter Form anzuschließen, das Verunglimpfen von Fahnen. Ich glaube, der Bundesrat will nur der Europäischen Union. Das soll jetzt ergänzt werden um Fahnen aller Länder, womit auch das Problem des Verbrennens israelischer Fahnen gelöst werden soll. Vielleicht können Sie das bestätigen, dass das so ist? Können Sie das ausführen? Und können Sie vielleicht auch noch mal sagen, wie sich das zum Thema Meinungsfreiheit verhält?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das betrifft tatsächlich ein Vorhaben unseres Hauses. Und zwar ist es so, dass der Bundestag diesen Mittwoch über den Bundesratsentwurf, den Sie gerade angesprochen, für ein Gesetz zum strafrechtlichen Schutz bei Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole beraten wird. Dieses Vorhaben wird von der Bundesregierung unterstützt. Und darüber hinaus hat das Kabinett eben zu diesem Gesetzentwurf im Mitte Dezember eine ergänzende Formulierungshilfe beschlossen, nach der eben nach § 104 des Strafgesetzbuches, der die Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten unter Strafe stellt, eine Ergänzung vorsieht. Und zwar soll eben künftig auch das öffentliche Zerstören oder Beschädigen einer ausländischen Flagge, etwa im Rahmen einer Demonstration, unter Strafe gestellt werden. Das ist nach geltendem Recht eben nicht der Fall, weil bislang eben nur solche Flaggen erfasst sind, die aufgrund von Rechtsvorschriften, etwa bei Botschaften oder Konsulaten oder nach anerkanntem Brauch, etwa bei Staatsbesuchen oder Sportveranstaltungen gezeigt werden. Und künftig soll eben das unter Strafe gestellt werden, ganz allgemein. Die Formulierungshilfe sieht auch vor, dass im Moment die Voraussetzung der Gegenseitigkeit entfallen soll und auch die Ermächtigung der Bundesregierung zur Strafverfolgung.
Die Meinungsfreiheit?
Gut, dazu kann man ja sagen, also jetzt müsste man in die Begründung noch näher schauen, weshalb wir das eben auch unter Strafe stellen. Und dass wir sehen es so, dass die Gefühle vieler Angehöriger einer Nation dadurch eben verletzt werden, wenn die Flaggen und ihre Hoheitszeichen eben beschädigt werden. Da unsere Ministerin hatte sich im November dazu auch in einem Interview geäußert. Und sagte dann nämlich auch, es gibt halt schon jetzt diesen Paragraphen 104 im Strafgesetzbuch, der das Zerstören von öffentlich gezeigten Fahnen unter Strafe stellt, etwa denen, die vor Botschaften hängen. Die meisten Fälle sind aber eben anders. So werden eben bei Demonstrationen immer öfter Flaggen verbrannt. Das haben wir etwa bei anti-israelischen oder antitürkischen Demos gesehen. Damit werden eben die Gefühle vieler Angehöriger einer Nation tief verletzt. Und dann sagt sie weiter, sind brennende Flaggen noch Ausdruck der Meinungsfreiheit? Da sage ich klar nein. Daraus ziehen wir Konsequenzen und wollen mit einer Verschärfung des bestehenden Rechts das Verbrennen von Flaggen generell unter Strafe stellen.
Dazu, Herr Warwick.
Was für ein Strafmaß dafür angelegt wird?
Ja, und zwar das Strafmaß ist Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren.
Dann wechseln wir das Thema zu Herrn Jessen.
Ja, es geht um die Urteile, die Todesurteile im Falle des Khashoggi-Mordes, die im Dezember gefällt worden sind. Mir ist nicht erinnerlich, dass die Bundesregierung dazu schon Stellung genommen hat. Falls doch, bitte ich um Entschuldigung. Aber vor dem Hintergrund, dass Sie eben auch im Fall Iran noch mal Aufklärung, persönliche Verantwortung als Notwendigkeit betont haben, sehen Sie persönliche Verantwortung und Aufklärung im Sinne der von der Bundesregierung mehrfach formulierten Kriterien durch die Khashoggi-Mordurteile erfüllt?
Zunächst mal kennen Sie unsere ganz grundsätzliche Haltung gegen die Todesstrafe. Und diese Haltung gilt, wo immer auf der Welt die Todesstrafe verhängt wird. Wir halten sie für eine Strafe, die man ablehnen muss, und äußern uns ja so auch in Gesprächen mit Ländern, die die Todesstrafe haben. Mehr kann ich Ihnen jetzt hierzu nicht sagen, aber das ist zumindest mal die grundsätzliche Haltung zu einem Urteil, das in Todesstrafen endet.
Dann habe ich die Frage an Frau Adebar. Ist hinreichend aufgeklärt nach Auffassung des Auswärtigen Amtes, wie insbesondere die persönliche Verantwortung von Herrn Bin Salman zu werten ist? Immerhin die UN-Sonderberichterstatterin hat das Urteil eine Farce genannt. ebenfalls der UN-Generalsekretär sagte, es sei nicht hinreichend aufgeklärt worden, sieht das Auswärtige Amt hinreichende Aufklärung vor allem über Hintermänner und politische Verantwortung und Auftraggeber für die Ermordung Khashoggis?
Ich glaube, unsere grundsätzliche Position, dass wir Aufklärung und Transparenz fordern, steht nach wie vor. Ich weiß nicht genau, ob das, also ich glaube, es ist nicht abgeschlossen, das Verfahren, was in der Türkei noch läuft. Das ist auch ein aus unserer Sicht sehr wichtiges Verfahren. Und dann will ich ganz ehrlich sein, ich bin mir nicht sicher, ob nicht ein Mitglied des Auswärtigen Amtes oder wir etwas über den Jahreswechsel gesagt haben und würde das dann aber gerne nachreichen, weil ich das selber nicht ganz genau überblicke und im Kopf habe gerade.
Danke. Herr Tufignier, war das eine Wortmeldung dazu?
Aber Ihr Haus hat ja immer wieder betont, die Notwendigkeit der Transparenz und auch der Glaubwürdigkeit des saudischen Gerichtes. Hat aus Ihrer Sicht das saudische Gericht die Mindeststandards, die Mindestkriterien, die Sie gesetzt haben, erfüllt?
Dazu würde ich das gerne nachreichen, wenn ich Ihnen eine Bewertung gebe.
Herr Jung? Das war sehr lesig. Okay, dann können wir das Thema wechseln zu Herrn Ratsch. Bitte schön.
Eine Frage ans Umweltministerium. Der neue EU-Umweltkommissar kann sich vorstellen, dass man Plastikverpackungen verbietet. Hätte er dazu die Rückendeckung aus Deutschland vom Umweltministerium?
Ja, Sie spielen einfach ein Interview des EU-Umweltkommissars. Sie kennen ja die Haltung der Bundesumweltministerin, die sie mit ihrem Fünf-Punkte-Plan Ende 2018 deutlich gemacht hat. Wir setzen uns ein für die Vermeidung von überflüssigem Plastik. Wir setzen uns ein für den Einsatz von recyceltem Plastik und für bessere Recyclingfähigkeit von Plastikprodukten. Das soll am Ende eine Kreislaufwirtschaft werden in dem Bereich. Dafür ist die Europäische Union die richtige Ebene. Wenn man Produkte regulieren will, ist das im Binnenmarkt am besten EU-weit möglich. Und wenn die EU-Kommission sagt, sie will den Einsatz von Rezyklaten erleichtern und weniger Plastikverpackungen am Ende, dann rennt sie damit bei uns offene Türen ein. Ein konkreter Gesetzgebungsvorschlag ist dieses Interview natürlich noch nicht. Den müssten wir jetzt abwarten und dann würden wir ihn im Detail bewerten.
Nächstes Thema, Herr Jung.
Ja, Thema Taiwan. Da gab es am Samstag eine Wahl und die Präsidentin wurde wiedergewählt, Frau Tsai. Glaube ich, so spricht man sie aus. Ich hatte jetzt von der Bundesregierung bisher noch keine Wortmeldung dazu gefunden. Und ich habe mal geguckt, vor 8 Jahren, 2012, hat sich das Außenministerium lobend zur Wahl geäußert. Vor 4 Jahren Herr Steinmeier, auch ganz toll, dass es dort Demokratie und Wahlen gibt. Warum ist das bisher nicht passiert?
Vielleicht, weil wir damit rechneten, dass eventuell heute eine Frage kommt und die Bundespressekonferenz der geeignete Ort ist, um so etwas zu tun. Ich weiß nicht, Herr Seibert, wollen Sie? Sag ich.
Ja, wir haben die Berichterstattung zu diesen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zur Kenntnis genommen. Wir begrüßen, dass das freie und demokratische Wahlen waren, die reibungslos und friedlich verlaufen sind. Unser Interesse ist unverändert an Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Und wir erwarten auch, dass beide Seiten der Taiwanstraße beitragen zu einer friedlichen Annäherung und Entspannung.
Hat die Kanzlerin schon der Wahlsiegerin gratuliert? Wird sie das tun?
Nee, dazu kann ich Ihnen nichts berichten.
Aber ist das geplant? Das ist ja sonst üblich bei der Kanzlerin, dass sie der ausländischen Wahlsiegerin gratuliert.
Ich kann Ihnen über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hinaus nichts sagen.
Dann sind wir bei einem anderen Thema, das Herr Fried uns.
Eine Frage ans BMAS, bitte. Und zwar bezüglich des Gutachtens zur Erfassung der Arbeitszeit zu dem EuGH-Urteil. Das liegt ja jetzt vor und mich würde interessieren, wie Sie das bewerten und welche Konsequenzen Sie daraus jetzt ziehen. Denn offensichtlich steht ja der Umsetzung dieses Urteils, also einer umfänglichen Erfassung der Arbeitszeiten, jetzt nichts mehr im Wege.
Danke für die Frage. Der Minister hatte sich ja bereits in der Vergangenheit so geäußert, dass er davon ausging, dass es leichte Anpassungen des deutschen Rechts geben müsse, um dem EuGH-Urteil Genüge zu tun. Und davon gehen wir weiterhin aus und die dazu nötigen Vorarbeiten laufen.
Können Sie definieren, was leichte Anpassungen sind?
Nein, das kann ich nicht. Aber das bedeutet, dass wir nicht alles komplett auf den Kopf stellen, sondern dass wir uns des Themas entsprechend der Vorgaben des EuGH nähern werden.
Weil, wenn Sie sagen, leichte Anpassungen und nicht alles verändern, Sie müssen sich ja nach dem Urteil richten, wenn ich es richtig verstehe.
Richtig.
Und das Gutachten unterstützt ja dieses Urteil, oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Nein, haben Sie nicht falsch wahrgenommen.
Also dann müssen Sie sich so anpassen, wie es das Urteil erwartet.
Richtig, allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass wir deswegen alles auf den Kopf stellen müssen, weil die deutschen Gesetze nicht etwa so sind, dass man jetzt sagen muss, huch, das passt gar nicht, sondern nur, es gibt einzelne Elemente, die sich mehr anpassen müssen.
Ich würde gerne noch fragen, ob das Bundeswirtschaftsministerium dazu auch schon eine Meinung hat, weil so eine relativ lückenlose Erfassung der Arbeitszeiten möglicherweise ja zusätzlichen Aufwand auch für die Betriebe erfordert.
Es gibt dazu Gespräche, aber also dazu kann ich keine Aussagen jetzt machen an dieser Stelle.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann gehen wir zu Herrn Kreuzmann zur letzten Frage.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich sowohl an das Landwirtschaftsministerium als auch an das Umweltministerium. Bayerns Ministerpräsident Söder hat anlässlich einer Bauerndemonstration den Landwirten erklärt, er unterstütze Forderungen, dass bezüglich Düngeverordnung die umstrittenen Messstellen noch mal neu erfasst würden auf Länderebene. Wie bewerten sowohl das Landwirtschaftsministerium als auch das Umweltministerium Herrn Söders Forderungen? Machen Sie sich das zu eigen?
Ja, wenn ich kurz beginnen darf, also dann möchte ich Sie gerne auf das Interview der Ministerin heute in der NOZ hinweisen. Da hat sie ja auch gesagt, das ist Sache der Bundesländer, sich um die Messstellen zu kümmern und dass die Länder jetzt dran sind, das zu verbessern und zu gucken, wie kann man was da noch rausholen. Also geht es auch um eine Binnendifferenzierung, dass man zum Beispiel in gefährdeten oder in roten Gebieten noch mal guckt, wo kann man das besser differenzieren. Und Da hat er die Rückendeckung der Ministerin, dass die Bundesländer jetzt zusehen, dass sie die Messstellen besser bewerten oder an besseren Stellen anbringen.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzend einfach davor warnen, jetzt zu viel Fantasie darauf zu verwenden, jetzt mit anderen Messstellen ein Problem zu lösen. Das haben wir vor einem Jahr hier schon mal bei einem anderen Thema gehabt. Das Problem der Nitratbelastung der Grundwässer ist da und es muss angegangen werden durch strengere Düngeregeln. Das tut die Bundesregierung. Der Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums ist dazu in der Ressortabstimmung. Und da ist auch Eile geboten, weil die EU-Kommission da auf ein sehr, sehr schnelles Handeln pocht.
Damit sind wir mit einer Fastpunktlandung am Ende angekommen. Weitere Fragen übermorgen in der nächsten Regierungspressekonferenz. Vielen Dank.
Answer.